Ich lese uns den Predigttext 1. Mose 8, Verse 1 bis 22. Da gedachte Gott an Noah und an alles wildige Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft, samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab, bis auf den 10. Monat. Am 1. Tag des 10. Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche, denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm. Im 601. Lebensjahr Noahs, am 1. Tage des 1. Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Und am 27. Tag des 2. Monats war die Erde ganz trocken. Da redete Gott mit Noah und sprach: Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Great Reset, das ist heute das Thema unserer Predigt. Und mancher wird sich fragen, also was hat denn dieser Begriff Great Reset bitteschön mit Gott zu tun? Den kennen wir bisher doch nicht aus der Bibel, sondern eher aus einer berühmt-berüchtigten Veröffentlichung des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab zusammen mit Thierry Malaret, einem Wirtschaftswissenschaftler. The Great Reset oder in der deutschen Übersetzung der große Umbruch, Covid-19, der große Umbruch. Nun, keine Sorge, der Predigttext, das haben Sie ja gehört in der Lesung, der Predigttext stammt nicht aus diesem kleinen Buch, sondern er stammt aus der Bibel. Die Bibel berichtet in der Fortsetzung der Noah-Geschichte von einem Great Reset. Aber bevor wir uns heute in Gottes Wort vertiefen, es wird wieder ein sehr spannender Text werden, darf ich Ihnen noch eine Information zukommen lassen, auf die viele von Ihnen und von euch zu Recht warten und die auch ja in den Abkündigungen hier schon einmal deutlich wurde. Wir hatten ja letzte Woche angekündigt, dass die Bekennende Evangelischen Gemeinde einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Hannover einreicht gegen das Verbot des Gesangs im Gottesdienst. Gesang zur Ehre Gottes ist eine Uraufgabe der Gemeinde Jesu Christi. Dies ist möglich zu praktizieren, auch in einer medizinisch völlig verantwortbaren Weise, wie wir hier durch Gottes Gnade in vielen Monaten bewähren konnten. Aus Gewissensgründen können wir als Gemeinde uns diesem Auftrag des Herrn nicht entziehen. Und deswegen hatten wir ja, wie auch über unser Video mitgeteilt, eben beim Verwaltungsgericht diesen Eilantrag eingereicht und angekündigt, dass wir eigentlich zum Freitag jetzt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts erwartet haben. Aber es gibt noch kein Urteil, denn die Region Hannover, ich sage das auch hier nochmal, damit alle informiert sind, hat eingewendet, sie sei in diesem Fall eigentlich nicht zuständig. Wir sollten unsere Klage deshalb gegen das Land Niedersachsen bzw. das niedersächsische Ministerium für Soziales richten. Dieser Einwand wird jetzt von unserer Kanzlei geprüft. Bis kommenden Dienstag wird dann eine Antwort erarbeitet, beim Verwaltungsgericht eingereicht und dann geht das Verfahren weiter und wir werden Sie hier und über die entsprechenden Kanäle, auch über unsere Homepage, weiter über den Fortgang informieren. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, auch im Namen der gesamten Gemeindeleitung, wir sind zutiefst dankbar für die starke Resonanz, die wir auch auf das letzte Video erhalten haben, für alle Fürbitte, auch für alle sonstige Unterstützung. Wir wollen damit ganz bewusst auch andere Gemeinden ermutigen, ihren Gottesdienst und den Gesang nicht aufzugeben. Und mit diesem Vorgehen zeigen wir gerade, dass wir die Institution unseres Landes achten, welche im Sinne der Gewaltenteilung die Obrigkeit bilden. Wir gehen den Weg, den unser Staat uns dafür vorgibt. Das Ganze liegt vor uns wie ein unbekanntes Land. Und wir sind umso mehr darauf angewiesen, dass der Herr uns weiterführen wird und vertrauen dabei auch auf seine Verheißung im Psalm 32, Vers 8. Er hat gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und genau um diese Leitung beten wir mit allen Verantwortlichen Tag um Tag. Neuland. Und Neuland ist auch das passende Stichwort für Noah. Wenn wir jetzt hier in unser achtes Kapitel einsteigen, Neuland, diese Situation war für Noah unheimlich und erleichternd zugleich. Nach gut einem Jahr in der Arche, sicher eingeschlossen, aber eben auch eingeschlossen, nach schwankenden Bohlenbrettern unter den Füßen, rauschenden Wellenstürmen, die seine Arche umtosten, bekommt er nun heute endlich wieder festen Boden unter die Füße. Wir lesen in Kapitel 8, Vers 3, und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, sodass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des 7. Monats. Als Noah die Arche dann verlassen kann, in Vers 18, so ging Noah hinaus samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Als Noah die Arche endlich verlassen kann, sind seit Regenbeginn, das müssen wir uns nochmal klar machen, 370 Tage vergangen. Und Noah muss eine Welt neu betreten, neu erobern, in der es die alte Normalität nicht mehr gibt. Oder vielleicht doch? Was hat sich geändert, seitdem die Sintflut über die Erde hereinbrach? Was ist übrig geblieben von der alten Welt? Wie werden Noah, seine Frau und die Familien, seine drei Söhne mit dieser neuen Situation zurechtkommen? Eine bange Frage. In welcher Situation müssen wir, in welcher Situation müssen Sie zurechtkommen? Wie neu ist diese Situation und wie viel ist übrig von der alten? Wenn es nach einigen Machthabern ginge, dann würden wir noch für längere Zeit etwa am Reisen gehindert werden und dürften uns sogar innerhalb Europas nicht mehr frei bewegen. Wenn es nach einigen Machthabern ginge, dann würde der Universitätsbetrieb noch lange online abgewickelt werden und zum Beispiel verhindert, dass echte Studenten sich in echten Hörsälen treffen. Dann würden auch Gemeinden weiter noch lange eingeengt und daran gehindert, normale christliche Gemeinschaft zu praktizieren. In den letzten Monaten haben wir immer wieder von Plänen gehört, dass das gesamte System unseres Zusammenlebens radikal verändert werden müsste. Ich lese nur aus diesem Buch, Der große Umbruch, also The Great Reset von Klaus Schwab, ein kurzes Zitat dazu. Mir geht es hier nicht darum, ich sage das ganz deutlich, irgendwelche Theorien, Verschwörungstheorien zu entfalten. Mir geht es einfach darum, Zitate zu nennen und jeder muss sich dann sein eigenes Urteil dazu bilden. Auf Seite 298 schreibt Schwab, und Sie wissen, dass Schwab massiv unterstützt wird, etwa von Prinz Charles, dass auch die Kanzlerin immer wieder in größter Hochachtung von seinen Konzepten spricht und andere mehr. Und er schreibt dort auf Seite 298, angesichts der Schwachstellen im grausamen Tageslicht der Corona-Krise könnten wir zu schnellerem Handeln gezwungen sein, indem wir gescheiterte Ideen, Institutionen, Prozesse und Regeln durch neue ersetzen, die den gegenwärtigen und künftigen Bedürfnissen besser gerecht werden. Das ist die Essenz des großen Umbruchs. Man fragt sich, was ist mit diesen Institutionen, Prozessen und Regeln gemeint? Und dabei könnte, so sagt Schwab, das Virus durchaus hilfreiche Dienste leisten oder zumindest, wenn es gelingt, eine gewisse Deutung dieses Virus in weiten Teilen der Welt zu etablieren. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat das jetzt im Sommer, im August, in einem Interview mit der Neuen Westfälischen Zeitung so formuliert. Zitat: Die Corona-Krise ist eine große Chance. Der Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer. Wir können, was wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen. Große Krisen sind große Chancen. Und ähnlich lesen wir das auch hier bei Herrn Schwab, der Folgendes sagt, also die Hoffnung auf diesen großen Veränderungsprozess. Auf Seite 12, es kommen derart radikale Veränderungen auf uns zu, dass manche Experten bereits von der Zeit vor Corona BC und nach Corona AC sprechen. Also bisher galt das so, BC steht für Before Christ und AC steht für After Christ. Und jetzt soll nach dieser Vorstellung von Schwab Christ durch Corona ersetzt werden. Und wir reden Stand von BC heißt dann nicht mehr Before Christ, sondern Before Corona. Und AC heißt nicht mehr After Christ, sondern After Corona. Das ist zumindest der Plan von einigen Leuten. Und natürlich fragen sich viele Zeitgenossen zu Recht, worin soll dieser große Umbruch bestehen? Was soll alles dadurch umgebaut werden? Und wer hat die Macht, ihn herbeizuführen oder zu gestalten? Wer ist dieses geheimnisvolle Wir, das in dem blauen Büchlein immer wieder auftaucht? Wer steckt dahinter? Und die Frage auch, bricht das wirklich so schicksalhaft wie ein Naturereignis über uns herein oder wird es gezielt inszeniert, herbeigeredet, herbeiorganisiert, herbeigeschrieben? Und welche Folgen würde das für den Einzelnen möglicherweise haben, wenn das obsiegen würde, wenn sich das Konzept wirklich durchsetzen würde? Ist das noch zu verhindern? Und was würde mit jenen, die diesen Umbruch falsch finden und seine Zielvorstellungen nicht teilen und sagen, nein, das finden wir falsch, ein solches Leben, wie es hier beschrieben wird, wollen wir nicht führen. Was wird mit denen? Wir wollen nicht Begegnung durch Zoom-Konferenzen ersetzen. Unser Predigttext heute Morgen stellt uns und Noah mitten hinein in eine Situation, die hat es so vorher noch nie gegeben. Die Sintflut hat vieles verändert, schon an den geologischen, an den klimatologischen Lebensbedingungen. Ein globales Naturereignis, wie es das seitdem nicht wieder gegeben hat. Die Sintflut, eine weltweite Katastrophe, deren Spuren wir etwa in den Gebirgen immer noch nachvollziehen und wiederfinden können. Aber nicht nur in den Gebirgen, sondern auch in den Völkern, wie wir das letzten Sonntag gesehen hatten, wo wir Reste von Erinnerungen an dieses Ereignis finden in vielen, vielen Völkern dieser Erde. Und Sie erinnern sich vielleicht noch an die chinesischen Schriftzeichen. Ich habe sie noch mal mitgebracht. Daran können wir sehen, dass wirklich die ganze Welt betroffen war. Hier dieses chinesische Schriftzeichen für Schiff, bestehend aus einem Behälter und dem Zeichen für Menschen und der Zahl 8. Und das Ganze ergibt dann ein Schiff. Und ich wurde gefragt, ja, wie spricht sich denn das eigentlich im Chinesischen aus? Und ich habe meine Recherchen gemacht. Mitglieder aus unserer Gemeinde haben das netterweise von einem Freund in Erfahrung gebracht und mir sogar eine Sprachnachricht geschickt, sodass ich das jetzt versuchen kann, obwohl mein Chinesisch noch ausbaufähig ist. Also Behälter heißt Chao, Person heißt Kao, 8 spricht sich Ba und Schiff heißt demzufolge Chuan. Ich hoffe, das ist einigermaßen richtig und nicht zu viele Chinesen hören mir jetzt zu. Chao plus Kao plus Ba macht Chuan. Also, jetzt haben Sie es gehört. Der Niederschlag der Sintflut in der chinesischen Sprache. Ich bin gespannt, welche Aufgaben Sie mir für nächste Woche geben. Aber nun ist etwas ganz wichtig zu bedenken. Die Sintflut war nicht nur eine Naturkatastrophe, sondern sie war mehr. Sie war schon gar kein unvermeidbares Schicksal, das ungezügelt über die Erde hereinbrach. Das war es nicht. Sondern die Sintflut war ein gezieltes, angekündigtes, kontrolliertes Gericht des persönlichen Gottes. Und deshalb unser Titel Gottes Great Reset. Gottes Neustart. Gott setzt mit der Sintflut nochmal einen Neuanfang. Und das sehen Sie daran, dass hier in Vers 17 es ganz ähnlich klingt wie am Anfang bei Noah, wo es heißt, alle Tiere, die bei dir sind, von einem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, sollen mit dir hinausgehen, sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. Die Erde soll gefüllt werden mit neuem Leben, wie am Anfang bei Adam. Und wir verstehen jetzt, Great Reset ist immer eine Machtfrage. Nur Gott selbst hatte die Macht und das Recht, diesen Great Reset über die ganze Welt zu verfügen. Und trotzdem haben seitdem immer wieder menschliche Machthaber sich angeschickt, ihren eigenen Great Reset, ihre eigene neue Weltordnung möglichst für die ganze Welt gegen Gottes Weltordnung zu setzen. Sie haben gedroht und gelockt. Sie haben mit Horrorszenarien Panik geschürt und mit Zukunftsvisionen das Paradies versprochen. Und sie haben alle früher oder später in Gulags geführt oder in Konzentrationslager. Das war beim Great Reset der Französischen Revolution nicht anders als bei dem Great Reset der Kommunisten und bei dem Great Reset der Nationalsozialisten ebenso. Alle mit Millionen von Toten. Nur Gott. Nur Gott hat das Recht und nur Gott hat die Heiligkeit, einen Great Reset anzuordnen und durchzusetzen, weil er der Schöpfer der Welt ist. Weil ihm die Welt gehört. Und deswegen fragen wir voller Spannung, wie Gott das damals gemacht hat. Und was Gottes Reset für die Menschheit bedeutet hat. Und wir fragen das mit ganz persönlichem Interesse, weil das ja auch unser Gott ist. Und weil auch wir immer noch von den Folgen dieses großen Reset betroffen sind. Immer noch. Und weil wir damit vielleicht auch einen Schlüssel in die Hand bekommen, wie wir uns gegenüber den angedrohten Resets menschlicher Machthaber positionieren können. Also lassen Sie uns jetzt ganz nah herangehen, so genau wie möglich verstehen, was damals bei diesem Great Reset wirklich geschah. Fragen, wie gestaltete sich das Verhältnis zu Noah? Da gedachte Gott an Noah, Vers 1, und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass die Wasser fielen. Und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen samt den Fenstern des Himmels. Und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Das waren die drei Wasserquellen, über die wir letztes Mal ausführlich gesprochen haben. Quellen der Tiefe, Fenster des Himmels, Regen vom Himmel. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, sodass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des 7. Monats. Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum 10. Monat. Am 1. Tag des 10. Monats konnte man die Spitzen der Berge sehen. Wie gestaltete sich das Verhältnis? Damit Sie sich das besser merken können, habe ich versucht, die Beobachtung an diesem Text in vier Begriffen zu bündeln. Vier Begriffe, deren Anfangsbuchstaben wieder den Namen Noah ergeben. Also, dabei ist eine Art Akrostichon mit Noahs Namen herausgekommen, wie man das nennt. Ein Akrostichon, das auch den Charakter dieses Great Reset umschreibt. Also, der Name Noahs, die vier Begriffe ergeben hintereinander mit ihren Anfangsbuchstaben gesetzt den Namen Noahs. Was der Name Noah eigentlich bedeutet, haben wir ja gesagt, Trost. Es bedeutet Ruhe, Trost und Ruhe. Und diese vier Begriffe machen deutlich, wodurch Noah in diesen harten Umbrüchen Trost und Ruhe fand. Als erstes brauchen wir ein N. N wie Nähe. Gott gewährt dem Noah seine Nähe. Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh. Dieses Kapitel beginnt mit einem sehr liebevollen Wort. Da gedachte Gott an Noah. Und gedachte, das heißt nicht, da erinnerte Gott sich dran, nachdem er ihn zwischenzeitlich vergessen hatte. So nach dem Motto, oh ja, der Kerl ist ja da auch noch in der Arche, ich muss mich langsam mal wieder um den kümmern. So ist das nicht gemeint, definitiv nicht. Sondern dieses da gedachte Gott drückt eine liebevolle Zuwendung aus. Gott achtete auf Noah. Und das hat Auswirkungen, dass Gott in dieser Weise auf Noah achtet, denn der Wasserpegel fällt. Liebe Gemeinde, wenn Gott eines Menschen gedenkt, dann meint das in der Bibel, dass er seine Verheißung bekräftigt, die er diesem Menschen geschenkt hat. Gott gedachte an seine Verheißung für diesen Menschen. Gott gedachte, Gottes Nähe heißt, Gott steht treu zu seinem Versprechen, das er uns gegeben hat. Nähe. Gott lässt uns niemals im Stich. Gott gedachte, er behält ihn immer im Blick. Er bleibt immer in seiner Nähe. Und was war denn das Versprechen, das Gott dem Noah gegeben hatte? Hatten wir doch in 6,18 gelesen. Aber mit dir, 6,18, will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen. Und darin wirst du sicher sein. Ich lege mich fest. Ich beschütze dich. Und ich lasse dich nie mehr allein. Nähe ist das Erste, womit Gott diesen Great Reset gestaltet. Und das finden wir immer wieder in der Bibel, dass Gott so seine Nähe zusagt, wie er es dem Abraham zugesagt hat, dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten oder wie es dem Josua zugesagt hat, Josua 1, Vers 5, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Nähe, ich garantiere dir meine Nähe. Gott verspricht, in welche Umbrüche auch immer du hineingerissen wirst, ich werde immer an deiner Seite bleiben. Gott gedachte an Noah. Das ist das erste Merkmal von Gottes Great Reset. Er ist in jeder Situation dieser Reset begleitet von Gottes liebevoller Zuwendung zu seinen Kindern. Noah beginnt mit N wie Nähe. Jesaja 49, Vers 16 hat Gott es auch versprochen. Da sagt er, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ich gedenke deiner immer, ich kann dich gar nicht vergessen. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Und deine Archenplanken ebenfalls. Es ist gut denkbar, dass Noah zwischenzeitlich von Sorgen überfallen wurde. Wir wissen ja nicht, wie viel Kommunikation in der Arche passiert war. Was die Söhne gemacht haben, wie da die Gespräche gelaufen sind. Ob Gott ihn nochmal irgendwie dort angeredet hat, wissen wir nicht. War ja eine lange Zeit. Aber Gottes Great Reset geht niemals eiskalt über den Einzelnen hinweg, der sich an ihn klammert. Psalm 73, Vers 26 verspricht Gott, wenn mir gleich Leib und Seele, so darf der Beter im Vertrauen auf Gottes Zusage dort wissen, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du Gott doch ewiglich meines Herzens Trost und mein Heil. Nähe. Nähe. Und wie dringend Noah diese Nähe brauchte, wird uns klar, wenn wir uns die Umwelt vorstellen, in die er hineinkam. Das haben wir gelesen in diesen Versen 3 bis 5. 150 Jahre lang gehen die Wasser, 150 Tage lang gehen die Wasser zurück. Und je mehr die Wasser fallen, Sie müssen sich das vorstellen, umso bedrückender zeigt sich ja das ganze Ausmaß der Katastrophe. Und erst in Vers 18 ist es soweit, dann steigen sie aus. Und sie treten in eine Welt ein, die wovon gezeichnet ist? Durch und durch gezeichnet ist. Von Gottes Gericht. Vielleicht kennen Sie aus Kinderbibeln diese naiven Zeichnungen. Noah fröhlich in einem strahlenden Sonnentag auf einer grünen Wiese mit der Arche. Die Tiere lachen und alles ist schön. Aber so war es doch nicht. Die Realität sah völlig anders aus. Zerstörte Vegetation, Reste von Kadavern. Sie waren der Sonne und dem Wasser ausgesetzt gewesen. Wahrscheinlich lagen dort Skelettreste zuhauf. Von Menschen und Tieren, ein grauenvolles Bild. Andere waren durch die dramatischen Umbrüche in Sediment eingeschlossen und begraben, aber trotzdem noch genügend sichtbar, überall Zeugen des Todes und des Verfalls. Das ist die neue Welt, in die durch den Great Reset jetzt hineinkommen. Und bestimmt hatten die Menschen jenseits der Arche mit Booten zu flüchten versucht und waren immer höher geflüchtet und dann doch irgendwann zu Opfern der Wassermassen geworden. Und dann nach der Sintflut dieser schroffe Gegensatz von hohen Bergen und tiefen Tälern. Das können wir uns gar nicht dramatisch genug vorstellen. Das war für Noah völlig neu, diese Beobachtung. Man hat das ja jetzt auch mal wieder beobachtet, wie innerhalb kürzester Zeit durch den Druck von Wassermassen tiefe Canyons entstehen. Es gibt da dieses Beispiel des Canyon Lake George in Texas 2002. Da entstand bei einer Sturzflut innerhalb von 3 Tagen massive Folgen. Die Forscher haben es so formuliert, Wassermassen brauchten nur 3 Tage, um sich 7 Meter tief in die Landschaft einzugraben. In 3 Tagen. Intensive Wasserbewegung hinab in die Täler, wo sich das Wasser dann in Flüssen und Seen kanalisierte. Heute gilt die Welt als blauer Planet, das haben die Astronauten uns wieder in Erinnerung gerufen, zu 3/4 mit Wasser bedeckt. Das ist unsere Welt. Und schauen Sie, wie Psalm 104 dieses Szenario schon beschrieben hat, dann in dichterischer Sprache. Aber wie genau das in Psalm 4 beschrieben wird, mit Flut, im Psalm 104 ab Vers 6, mit Fluten decktest du das Land wie mit einem Kleide und die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie und vor deinem Donner fuhren sie dahin. Die Berge stiegen empor und die Täler senkten sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Das ist die Situation nach der Sintflut. Diese tektonischen Verschiebungen in dichterischer Sprache beschrieben. Das Anheben der Berge, wahrscheinlich ausgelöst durch das Gegeneinanderstoßen der Kontinentalplatten. Und die ganze Frage der Kontinentaldrift wird ja auch immer wieder im Zusammenhang mit der Sintflut diskutiert. Also halten wir fest, das sichtbare Ergebnis der Sintflut war ein verheerendes Bild von Gottes Gericht. Und noch die aktuelle Geologie bietet uns viele Anhaltspunkte, die es auch von daher nahelegen, dass die Sintflut wirklich eine globale Umwälzung bedeutete, die sehr schnell erfolgte. Sehr schnell. Nicht in Millionen von Jahren, sondern sehr, sehr schnell. Zahlreiche Fossilfunde gibt es, die auf ein schnelles, katastrophisches Geschehen hindeuten. Denken wir an die Massengräber von Fossilien, die man gefunden hat. Oder an Belege für eine sehr schnelle Fossilierung. Dieses berühmte Beispiel, wo man einen Fisch hat, der mitten bei seiner Mahlzeit überrascht wurde und im Sediment gefunden wurde mit einem anderen Fisch im Maul. Also im Moment seiner Abendmahlzeit wird der quasi überrascht von dieser Katastrophe. Oder wir haben Seeigel gefunden, bei denen noch die Stacheln vorhanden sind. Und dann noch ein letztes Beispiel, was ich Ihnen bringen will, ein weiteres Indiz für eine dramatische Katastrophe in kurzer Zeit. Bei den Abfolgen der Gesteinsschichten, da weisen uns Geologen immer wieder darauf hin, ist oftmals das Fehlen von Erosionen ganz auffällig. Also Erosion, das ist verwittertes Gestein, das durch Wasserabdruck abgetragen wird. Also gewissermaßen diese fließenden Übergänge zwischen den verschiedenen Gesteinsschichten, die fehlen oftmals zum Erstaunen vieler Geologen und Paläontologen. Und der Forscher Professor Newell, ein evolutionistischer Paläontologe, hat das so beschrieben. Er sagt, ein rätselhaftes Merkmal von geologischen Schichtgrenzen ist das generelle Fehlen von Anzeichen dafür, dass die Schichten der Erdoberfläche auch ausgesetzt waren. Also dass man Spuren gewissermaßen von Verwitterung, von Übergangssituationen hat. Spuren von tiefen Auswaschungen, Unterspülung, Rinnen und so weiter fehlen im Allgemeinen. Und das spricht ebenfalls dafür, dass sich diese Schichten sehr schnell gebildet haben und sehr schnell begraben wurden unter diesen katastrophischen Wassermassen. Also das ist hochinteressant. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen, das Ergebnis dieser Indizien. Es ist sehr gut möglich, die geologischen und fossilen Befunde in einer Weise zu verstehen, die sie als Ergebnis einer globalen, einer weltweiten Flut erklären, die innerhalb eines überschaubaren Zeitfensters über diese Welt hinwegstürmte, die diese Welt unter sich begrub und danach eine dramatisch umgewälzte und zerfurchte Topographie und Vegetation zurückließ. Halten wir das fest, die Welt nach der Sintflut ist kein Eden 2.0, sondern Gottes Great Reset führt Noah und seine Familie in eine gezeichnete Welt hinein, in eine verheerte Welt hinein, die alle Zeichen von Gottes Gericht trägt. Ich musste an Bilder von deutschen Städten nach dem Zweiten Weltkrieg denken, an die Trümmerfrauen, die vor großen Aufbauaufgaben standen. Aber mitten in einem Chaos der Veränderung ist das unverändert geblieben. Gott gedachte an Noah. Das ist das erste Kennzeichen von Gottes Great Reset, N wie Nähe. Und nun brauchen wir für den zweiten Schritt ein O. Sehen wir, ob wir das finden in den Versen 6 folgenden. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, dass Noah das Fenster an der Arche öffnete, das er gemacht hatte. Und er sandte den Raben aus, der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Und dann sandte er die Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten. Und Schritt für Schritt machen die ihre Entdeckungen und Eroberungen. Und Vers 13, es geschah im 601. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, also historisch, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Und dann lesen wir, wie sie aus der Arche endlich herausgehen. Was ist das Zweite? Das O. Gottes Great Reset gibt Noah einen Ort. Gottes Great Reset gibt Noah nicht nur Nähe, sondern einen Ort. Was heißt das? Noah bekommt einen Ort zugewiesen in der Welt, wo er hingehört. Einen Ort, wo er festen Boden unter die Füße bekommt. Von wo aus er das Leben seiner Familie wieder Schritt für Schritt in den Griff kriegen und gestalten kann. Und Ort ist hier sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne gemeint. Ein Platz. Der erste Ort wird ein Landeplatz auf dem Ararat. Vers 4. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder. Da steht, sie ließ sich nieder. Sie fand einen Ort und von dort aus konnte Noah dann Schritt für Schritt diese neue Welt erobern. Ein Ort ist das Gegenteil von Entwurzelung. Verstehen Sie, wer einen Ort hat, ist schon fast beheimatet. Der kann schon fast von Heimat sprechen. Versetzen wir uns doch mal in die psychologische Situation dieser 8 Leute. Ihre alte Welt war untergegangen. Und dann haben sie dieses gute Jahr Arche in den Knochen. 370 Tage. Einerseits in Sicherheit, aber andererseits sicher oftmals angefochten von Ungewissheit. Sie werden sich oft gefragt haben, was die Zukunft bringen könnte. Wann kommen wir hier wieder raus aus diesem Kasten? Und wo werden wir landen? Und wovon werden wir uns dauerhaft ernähren? Und wie wird sich eine Welt anfühlen, in der keiner unserer alten Freunde und Kollegen mehr da ist? Völlig allein, diese 8 Leute. Das waren doch Menschen wie wir, die haben sich doch die gleichen Fragen gestellt. Eine endlose Kette von Fragen, die noch lange auf Antwort warten mussten. Aber Gott schützt die Würde seiner Geschöpfe, indem er ihnen seine Nähe bewahrt und indem er ihnen in dieser ungewissen Welt einen Ort zuweist. Einen Ort, wo sie sich niederlassen können. Ein Ort, von wo aus sie sich ihre Existenz in dieser Welt schrittweise erschließen können. Ein Ort, wo sie Verantwortung wahrnehmen können, wo sie etwas aufbauen können, wo sie handlungsfähig werden und wo sie in allem Gott dienen dürfen. Wissen Sie, es gehört nach der biblischen Anthropologie, nach der biblischen Lehre vom Menschen zur Würde des Menschen, dass er gestalten darf, dass er in dieser Welt wirken darf, dass er Verantwortung wahrnehmen darf und in dem allen Gott dienen darf. Das gehört zur Menschenwürde. Und das gehört zum Horror-Szenario des großen Reset aller Weltwirtschaftsforum, dass er uns eine große Menge von Menschen in Aussicht stellt, die nur noch versorgt, die nur noch unterhalten werden, weil sie für den Erhalt und den Bestand eines Volkes, oder man müsste ja dann mit der Perspektive sagen, einer globalen Weltgemeinschaft, keinerlei Bedeutung mehr haben. Wo zunehmend Digitalisierung, Roboter und künstliche Intelligenz das reale Zusammenkommen und zusammenwirken echter Individuen ersetzen. Da verliert der Mensch seinen Ort. Und dazu gehört auch diese quasi sozialistische Perspektive, wie sie eine EU-Abgeordnete aus Dänemark formulierte und auch über die Homepage des Weltwirtschaftsforums veröffentlichte. Willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt oder sollte ich sagen unserer Stadt. Ich besitze gar nichts. Ich besitze kein Auto, ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Geräte und keine Kleidung. Das ist die Zukunftsvision. Und dann alle Bewohner hätten kostenlosen Zugang zu Transport, Unterkunft, Nahrung und anderen alltäglichen Dingen. Einkaufen gehen werde zunehmend unnötig, es wird ja gebracht. Und dann sagt sie, manchmal möchte ich einfach, dass der Algorithmus das für mich erledigt. Also quasi die Wünsche, die das Internet auch so herausfindet, weil es meine Gewohnheiten gut beobachtet. Der Algorithmus sagt auch und kennt meinen Geschmack inzwischen besser als ich. Das ist die Perspektive, wie der WEF sie verbreitet. Kein Ort mehr, kein Ort mehr. Und Gottes Great Reset schenkt den Menschen die Würde und die Verantwortung eines Ortes. Und das beginnt schon, ich fand das so interessant, das hier zu entdecken, bevor die Arche den Boden berührt. Schon da ist Noah in die Erschließung des neuen Lebensraums einbezogen. Wie? Schauen Sie hin. Indem er diesen neuen Ort auskundschaftet und zwar eigenständig mit den Forschungsmitteln arbeitet, die Gott ihm in dieser Arche zur Verfügung gestellt hat. Vers 7. Da sandte er den Raben aus. Der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Noah schickt den Raben auf Erkundungsflug. Und der kommt schon ganz gut zurecht, weil der Rabe bekanntlich ein Aasfresser ist. Und Aas gab es ja nun in der neuen Welt wahrlich genug. Der Rabe, ja, der erste Kundschafter, durch den Noah das neue Terrain sondieren lässt. Und der Rabe entdeckt den Tod, die Kadaver. Und dem schwarzen Raben folgt die weiße Taube. Die soll nun das Leben entdecken. Aber die Taube kehrt nach dem ersten Erkundungsflug noch ergebnislos zurück. In Vers 8 und 9 lesen wir, danach sandte er die Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf der Oberfläche, auf der Fläche des Erdbodens. Und dann hochinteressant, aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu ihm in die Arche zurück, denn es war noch Wasser auf der ganzen Erdoberfläche. Da streckte er seine Hand aus und griff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Schauen Sie, wie Noah seinem weißen Friedensboten hier hilft. Er streckt die Hand aus, sagt, komm Vögelchen, komm wieder rein. Ja, unmythischer geht's gar nicht. Das steht da nur, weil er es so gemacht hat. So, und dann der zweite Versuch, nach 7 Tagen, Vers 10 und 11, und er wartete noch weitere 7 Tage, dann sandte er die Taube wieder von der Arche aus. Und jetzt schauen Sie genau hin. Und die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde. Also sie hat nicht nur einfach irgend so ein altes Blatt, das auf dem Wasser herumschwamm, in den Schnabel genommen, sondern hier steht ausdrücklich, sie nahm ein frisches, Luther übersetzt, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen. Und das ist wichtig. Wir wissen, dass Olivenbäume zu den Pflanzen gehören, die auch unter Wasser eine Zeit lang überleben können. Und dieser Fund, den die Taube jetzt im Schnabel festhält, ist ein Zeichen des Lebens. Sie hat es frisch abgepflückt. Und ein Hinweis darauf, dass sich die Lebensbedingungen langsam wieder normalisieren. Dann beim dritten Versuch kommt die Taube gar nicht mehr zurück, Vers 12. Jetzt hat sie ihren Ort gefunden. Und als die anderen Tauben dann kurze Zeit danach die Arche verließen, dürften sie diese Pioniertaube auch wiedergefunden haben. Und jetzt kommt der Moment, das muss herrlich gewesen sein. Jetzt kommt der Moment, wo Noah endlich das Dach dieses Kastens abdecken kann. Und jetzt können sie umso deutlicher sehen, diese 8 Menschen, dass die Wassermassen sich verlaufen haben, dass diese Erde wieder in Besitz genommen, dass sie wieder kultiviert werden kann. Vers 13, und das geschah im 601. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken und im 2. Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde ganz trocken geworden. Und dann kommt endlich der entscheidende Satz. Dann kommt der entscheidende Satz, auf den Noah so lange gewartet hatte. Da redete Gott zu Noah, Vers 15, und sprach, geh. Vorher hatte er gesagt, komm. 377 Tage vor ihm, jetzt sagt er, geh. Geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei sie sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh, alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sollen sich mehren auf der Erde. Jetzt dürfen sie alle ihren Ort einnehmen. Jetzt dürfen sie alle ihren Ort gestalten, mit ihren Nachkommen füllen. Das ist das zweite Merkmal von Gottes Great Reset. Er gibt uns nicht nur seine Nähe, sondern er weist uns einen Ort zu. Eine Bestimmung, eine Verantwortung, eine Aufgabe. Jeder an seinem Platz, ihr Lieben. Wir sollen gestalten, wir sollen prägen, wir sollen auch forschen wie Noah und diese Welt im Auftrag ihres Schöpfers gebrauchen und bewahren. Und das gilt auch noch und erst recht in einer lädierten Welt. In einer gebrochenen Welt, die überdeutlich die Zeichen der Sünde und des Gerichts erkennen lässt. Wohl dem, der seinen Ort gefunden hat, weil er seinem Schöpfer vertraut. Der seinen Ort gefunden hat, weil er auf die Weisung seines Schöpfers hört und sich nach ihr richtet. Schauen Sie mal, Noah, zwischen Vers 4, als sie landen auf dem Arafat, und Vers 18, als sie endlich rausgehen, liegen mindestens 13 Verse. Und Noah geht noch nicht. Man hätte auch denken können, die Arche landet, zack, Tür auf. Aber ging ja wahrscheinlich gar nicht. Jedenfalls, Noah wartet auf die Weisung seines Herrn. Er hat gelernt zu gehorchen. Und als Gott sagt, jetzt, da geht er raus. eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der DDR, Christa Wolf, hat 1979 einen ihrer bekanntesten Texte veröffentlicht unter dem Titel »Kein Ort, nirgends«. Verstehen Sie? Und darin erfindet sie die Begegnung zwischen den Schriftstellern Heinrich von Kleist und Caroline von Günderode. Die beiden entdecken sich in dieser von Christa Wolf erfundenen Begegnung als Seelenverwandte, aber sie fühlen sich fremd und unverstanden von ihren Zeitgenossen. Sie kommen auch in dieser Story nicht zusammen, im wahren Leben auch nicht. Und Christa Wolf legt dieses erfundene Treffen zwischen Kleist und Günderode in das Jahr 1804. Nur wenige Jahre, bevor Kleist und Günderode in der Wirklichkeit, und zwar unabhängig voneinander, jeweils Selbstmord begingen. Und wenn man das liest, dann ist es so, als ob Christa Wolf verstehen wollte, und sie versucht das mit dieser erfundenen Geschichte irgendwie zu erklären, woran sind die beiden gescheitert? Warum hat Heinrich von Kleist sein Leben durch Suizid beendet? Und warum Caroline von Günderode? Woran sind sie gescheitert? Und den Versuch ihrer Antwort formuliert der Titel dieser Geschichte, dieses Buches: Kein Ort, nirgends, keine Heimat, keine Bestimmung, keine Verantwortung, keine Geborgenheit. Gottes großer Reset gibt Noah einen Ort. Und damit kommen wir zum dritten, womit Gott den Noah bei diesem Reset versorgt. Vers 20, jetzt brauchen wir ein A. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Das ist das dritte, womit Gott Noah bei diesem Great Reset versorgt, mit einem Altar. N wie Nähe, O wie Ort, A wie Altar. Und schauen Sie hin, der Altar ist das erste, was Noah in der neuen Welt baut. Und es ist zugleich der allererste Altar, von dem die Bibel überhaupt berichtet. Kain und Abel hatten Opfer gebracht, aber da war noch nichts von einem Altar zu lesen. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Gott selbst ihm diesen Auftrag erteilt hat. Denn Noah war ja immer gehorsam. Er erteilt ihm jetzt diesen Auftrag, diesen Altar zu bauen, offensichtlich. Und Noah hält sich an Gottes Vorgaben, wie schon beim Rausgehen aus der Arche. Und wir müssen das richtig verstehen. Der Altar ist kein magischer Ort, sondern der Altar ist eine praktische Hilfe für den Gottesdienst. Der Altar wird für Noah und seine Leute zur ständigen Erinnerung: Ihr braucht Gott, ihr braucht den Gottesdienst und ihr braucht, ja, das Opfer. Der Altar verdeutlicht, bei diesem Reset, bei diesem Neustart, wird es wie schon in der vorsintlichen Flut entscheidend um die eine Frage gehen: Wie ist dein Verhältnis zu Gott? Darum geht's. Wie ist dein Verhältnis zu Gott? Der Altar ist nicht dafür da, irgendwelche religiösen Rituale abzuspulen. Das bringt für sich genommen gar nichts, sagt die Bibel immer wieder. Sondern es geht an diesem Altar um deine Herzenshaltung gegenüber deinem Schöpfer. Und das wird an dem Brandopfer deutlich. Damals hatte ja Gott die Bedeutung des Brandopfers noch nicht erläutert. Das kam dann Jahrhunderte später durch Mose. Da wurde es nochmal ausdrücklich erklärt von Gott. Aber es ist bestimmt kein Zufall, dass das hier mit Brandopfern losgeht. Warum? Für Brandopfer braucht man reine Tiere. Noah hatte ja extra mehr reine Tiere mitgenommen, um gewissermaßen auf diese Opfer vorbereitet zu sein. Ja. Aber das Entscheidende ist Folgendes. Das Brandopfer wurde vollständig verbrannt. Das wird später im sogenannten levitischen Gesetz weiter erklärt. Bei anderen Opfern war das manchmal aufgeteilt. Da wurde ein Teil verbrannt, ein Teil bekam der Priester, ein Teil bekam der zum Essen, der das Opfer gebracht hatte. Beim Brandopfer war es nicht so, bei dem klassischen Brandopfer. Alles für den Herrn, alles für den Herrn. Und deswegen steht das Brandopfer für die persönliche Hingabe. Gib alles dem Herrn, das ganze Opfer. Halte nichts zurück. Brandopfer, das heißt, ich lege mein Leben dir zu Füßen. Ich lege mein Leben dir zu Füßen, ohne Vorbehalt. Und verstehen Sie, das ist auch der letzte Grund, warum wir im Gottesdienst nicht auf die Lobopfer unserer Lieder verzichten können. Das ist der Grund, warum wir als Älteste und Diakone und alle, die in diesen Entscheidungsprozess hineingewoben sind, einmütig mit tiefster Überzeugung sagen: Wir werden Christus ungehorsam, wenn wir dem Kaiser geben, was Gott gehört. Wir wollen ihm ganz dienen, wir wollen ihm ganz treu sein. Hingabe. Und dann drückt Noah in diesem Brandopfer noch ein zweites aus. Er weiß, ich brauche ein Opfer für meine Schuld. Es ist Hingabe und es ist Sündenbekenntnis. Und dieses Opfertier ist, das sehen wir im Rückblick, auch ein früher Hinweis auf Jesus, der an unserer Stelle sein Leben hingibt. der für unsere Schuld bezahlt, der unsere verdiente Strafe auf sich nimmt. Und ganz offensichtlich, und das ist so erstaunlich, in welcher Klarheit das hier steht, in diesem frühen Text, ganz offensichtlich hatte Noah begriffen, dass er ein Sünder ist. Schauen Sie mal in Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl oder denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Böse von seiner Jugend an, das Trachten des menschlichen Herzens. Das steht schon hier und das zieht sich dann, diese Wahrheit zieht sich dann durch die ganze Bibel wie ein roter Faden. Das trotzige Herz, Jeremia 17. Das finstere, böse Herz, Matthäus 15 und viele andere Stellen. So ist es. Und darum sind auch alle globalistischen Entwürfe, die Welt zu beglücken oder zu befrieden, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Sie müssen, wenn sie einen totalitären Ansatz haben, sie müssen in Tyrannei enden, früher oder später, weil sie die Bösartigkeit des menschlichen Herzens ignorieren, die nur Gott bändigen kann. Und trotzdem garantiert Gott, dass er keine Sintflut mehr schicken wird. Und Gott garantiert das mit einer genialen Begründung. Das müssen Sie noch verstehen. Man kann das auf zweierlei Weise übersetzen hier. Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des Herzens böse ist. Das gibt einen guten Sinn. Also ich bin gnädig und geduldig, obwohl der Mensch so böse ist. Aber man kann das auch übersetzen und das schließt sich gegenseitig nicht aus und ergänzt sich. Denn das Sinn des menschlichen Herzens ist böse. So finden Sie es etwa in der Lutherbibel übersetzt. Gott sagt, ich schicke keine Sintflut mehr, weil das Herz böse ist. Weil durch eine weitere Sintflut auch das Kernproblem nicht gelöst werden könnte. Hat Gott auch nie behauptet. Weil durch die Sintflut die Bösartigkeit des menschlichen Herzens nicht besiegt wird. Verstehen Sie, gegen die Sünde hilft keine Flut, sondern nur der Altar. Die Flut richtet, der Altar rettet. Und darum ist es lebensentscheidend, dass wir auch im Neuen Testament einen Altar haben, wie der Hebräerbrief schreibt, Hebräer 13, Vers 10, wir haben einen Opferaltar. Und damit meint er Jesus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir haben Jesus. Und deswegen müssen wir uns nicht vor der Hölle fürchten. Deswegen gibt es für uns Vergebung. Deswegen gibt es für uns ein neues Leben, trotz alter Schuld. Deswegen dürfen wir den allmächtigen Gott als Vater bekommen. Und auch der alttestamentliche Altar war letztlich ein Hinweis auf das Opfer Jesu. Wir haben einen Opferaltar, Hebräer 13, Vers 10. Und schauen Sie, das ist eine Schlüsselerkenntnis, die wir mitnehmen müssen. Durch das Gericht der Sintflut wurde nicht die Sünde beseitigt im Herzen des Menschen. Noah stieg nicht als normaler Sünder in die Arche und kam gewissermaßen als perfekter Gläubiger wieder heraus. Ja? So als ob die Arche bessere Menschen aus ihnen gemacht hat, wie eine christliche Waschmaschine gewissermaßen. Nein, keineswegs. Die werden in der Arche auch gesündigt haben. Die werden sich in der Arche manchmal auf die Nerven gegangen sein. Die werden gestritten haben. Die werden möglicherweise Zweifelsgedanken gehabt haben. Das war kein sündloser Ort, diese Arche. Und dieser Achtertrupp, der dann aus der Arche stieg, war eine Gemeinschaft von Sündern, denen Gott aber trotzdem seine Nähe schenkte, denen Gott einen Ort zuwies und die Gott erst recht um seinen Altar versammelte, damit sie ihm dienen. Und schauen Sie mal, was ist das für ein Trost für uns? Gott sammelt Sünder um seinen Altar. Gott schenkt Sündern einen Ort. Gott garantiert Sündern seine Nähe. Und dann das Beste, wenn es auch rätselhaft klingt, in Vers 21. Da steht, und Gott roch den lieblichen Geruch. Das ist das Gegenstück zu dem, was man später in 3. Mose 26, Vers 31 lesen will. 3. Mose 6, 31, wo Gott sagt, ich will eure Städte zu Ruinen machen, eure heiligen Stätten verwüsten und euren lieblichen Geruch nicht mehr riechen. Ich kann eure Heucheleien nicht mehr ertragen, sagt Gott. Warum? Weil ihr im Herzen fern von mir seid. Und dann könnt ihr eure Opfer auch stecken lassen. Es bringt nichts. Ich will es nicht mehr riechen. Und dieser Begriff hat sich bis in unsere Umgangssprache erhalten. Wenn die Kinder manchmal sagen, ich kann ihn nicht riechen, den Heinrich, ich kann den Fred, den Wolfgang, ich kann ihn nicht riechen, ich kann ihn einfach nicht riechen. Das heißt, ich mag ihn nicht. So, ich kann ihn nicht riechen. Und zu Noah sagt Gott genau das Gegenteil. Ich kann nicht riechen. Gott roch das und Gott war zufrieden. Gott sagt ja zu diesem symbolischen Opfer, weil Noah sich aufrichtig vor ihm demütigte. Weil Noah damit sagte, Herr, ich brauche deine Vergebung. Herr, ich brauche die Vergebung meiner Schuld. Und meine Familie braucht es auch. Aber die müssen natürlich alle selber persönlich zu dir kommen. Altar. Und schließlich ein letztes. Noch kurz. Was Gott beim Great Reset zu Noahs Zeiten festmacht und was bis heute gültig ist. N wie Nähe, O wie Ort, A wie Altar. Fehlt noch das H. H wie Halt. Fester Halt. Schauen Sie, was Gott sagt. Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen. Also Gott hat das gewissermaßen zu sich selbst gesagt. Das ist ein fester Entschluss, den Gott bei sich selbst fasst und bekräftigt, den er nicht an irgendwelche äußeren Bedingungen knüpft. Der Herr sprach in seinem Herzen, in seiner eigenen Machtvollkommenheit. Und was sagt er? Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, denn das Trachten des Menschen im Herzen ist böse von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde steht. Gott gibt dem Noah diesen Halt, diese Zusage, diese Gewissheit. Du musst nicht jeden Tag wieder aus dem Fenster gucken und Angst haben, dass die nächste Flut herandreut. Nein, du kannst dich auf mich verlassen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das heißt, ich garantiere euch die Stabilität der Schöpfung. Ich garantiere euch den Rhythmus der Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wie sehr haben wir uns über die Schneemassen gefreut vor wenigen Tagen. Gott sagt, ich garantiere euch den Wechsel von Tag und Nacht, Abend und Morgen, Abend und Morgen. Ich garantiere euch das Funktionieren der Erdumdrehung und der Gravitationskraft. Ich garantiere euch auch die Stabilität des Klimas. Warme Zeiten, kalte Zeiten, Sonnenbrand und Schneestürme. Gott garantiert das. Und dadurch gibt er uns Halt. Halt gegenüber allen ideologischen Szenarien. Ich garantiere euch Halt, sagt Gott, gegenüber allen Ideologien, die euch einschüchtern wollen, um euch gefügig zu machen. Die euch drohen mit einem Virus bis dahin, dass ihr ihnen sogar noch euren Gottesdienst opfert. Die euch drohen mit einem vermeintlichen Hitzetod, damit sie euch willfährig machen und ihr am Ende eure Freiheit auf dem Altar von ihrer Ideologie opfert. Nein, sagt Gott, ich gebe euch Halt. Lasst euch von denen nicht drohen. Niemals. Gottes großer Reset hält dagegen. Und Noahs Name, der Trost und Ruhe bedeutet, Noahs Name steht für die Ausrüstung, die Gottes Kinder am Ende unbesiegbar macht. Auch wenn sie durch manches Leid hindurchgehen mögen, aber sie macht Gottes Kinder am Ende unbesiegbar. Er schenkt uns seine Nähe, wie N. Er weist uns seinen Ort zu, mitten in dieser Welt und setzt uns dort ein als seine Boten. Er sammelt uns um seinen Altar und er gibt uns einen festen Halt. Und dann zum Schluss dieser kleine Halbsatz. Der steht im Hebräischen am Anfang dieses Vers 22. Gott sagt, das alles gilt, solange die Erde besteht. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören. Und damit sagt Gott, die Gnadenzeit gilt lange. Und überlegen Sie, sie gilt schon seit Noahs Tagen bis heute. Aber Gott macht damit gleichzeitig deutlich, auch dieses riesengroße Zeitfenster wird sich einmal schließen. Und dann wird Jesus wiederkommen und diese Welt wird gerichtet werden. Und dann wird der Herr für die Seinen diese neue Welt herbeiführen, von der wir in Offenbarung 21 lesen. Und das wird dann die neue Welt ohne Sünde sein. Kein Leid, keine Tränen, kein Schmerz. Das ist die Zukunft. Und darum, ihr Lieben, müssen wir als Gemeinde jetzt diese Zeit nutzen, solange dieses Zeitfenster der Gnade noch offen ist. Wir müssen diese Zeit nutzen, die Gott uns schenkt, um unsere Zeitgenossen zu diesem Altar zu rufen. Das heißt, um sie zu Jesus zu rufen. Und immer, wenn ein Mensch den Weg dahin findet, zu Jesus, was passiert dann? Dann passiert der persönliche Reset. Und das ist wahrlich ein Great Reset. Wenn ein verlorenes Menschenherz, das trotzig gegen seinen Schöpfer rebelliert, neu gestaltet wird, neu geschaffen wird gewissermaßen. Und wenn aus dem Stolz gegen Gott Liebe und Dankbarkeit und Demut und Schuldeinsicht und freiwillige Abhängigkeit zu dem wird, der mir alles schenken will. Und das ist die Frage, haben Sie diesen persönlichen Great Reset in Ihrem Herzen schon erfahren? Haben Sie dieses neue Leben, das Jesus schenkt? Es geht nicht darum, dass wir perfekt werden auf dieser Erde, das werden wir genauso wenig werden wie Noah. Aber es geht darum, dass wir mit unserer ganzen Schuld zum Herrn kommen und sagen, dir soll mein Leben gehören, Herr. Und bitte mach du jetzt das daraus, was deinen Plänen entspricht. Und danke, dass du mir immer wieder vergibst, Herr, weil du am Kreuz für meine Schuld stirbst, gestorben bist. Und weil dieses Opfer, das du ein für alle Mal an diesem Kreuz gebracht hast, niemand mehr ungeschehen machen kann. Ich weiß nicht, wie fit Sie mit Ihrem Computer sind, wenn sich das System mal aufhängt. Und vielleicht kennen Sie ja die Situation. Sie haben alles versucht, aber es geht nicht vor und nicht zurück. Und dieser kleine blaue Kringel da, der geht einfach nicht weg. Nicht vor und nicht zurück. Und dann kommen Sie irgendwann zu dem Punkt, wo Sie einsehen, du kriegst das nicht mehr alleine hin. Auch mit Fernreparatur, du kriegst es nicht mehr hin. Und dann bleibt nur eine Möglichkeit, das Gerät zuklappen, einpacken und auf schnellsten Wege zu dem genialen Freund zu fahren, der auch das vertrackteste Problem gelöst kriegt. Und dann dort den Offenbarungseid zu leisten und zu sagen, ich schaff's einfach nicht, jetzt musst du ran. Und das ist Bekehrung. Verstehen Sie, das ist Bekehrung. Das ist Umkehr. Dass Sie sagen, ich klappe mein altes Leben zu. Ich sehe es ein. Ich kann ansetzen, wo ich will. Ich kriege es nicht hin. Und dann gehen Sie zu dem einen Freund. Jesus, welch ein Freund der Sünder. Und legen Sie ihm Ihr Leben hin. Und dieser Freund schenkt Ihnen dann den Neustart. Er vergibt Ihre Schuld. Und er wird Sie gebrauchen für den Rest des Lebens als seinen Boten. Vielleicht bekommen Sie Ihre Computerprobleme ja immer noch in den Griff. Ihr Leben und Ihre Sünde bekommen Sie garantiert nicht in den Griff. Denn vor Gott kann kein Mensch bestehen. Aber Jesus verspricht, siehe, ich mache alles neu. Herr Jesus Christus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Dass du unser großer Freund bist, unser Erlöser, unser Retter, unser Herr. Und dass du den lebensentscheidenden Reset in unserem Leben schenken kannst, der uns aus Höllenkandidaten zu Himmelsbürgern macht. Und wir danken dir, dass du nicht nur unser Leben siehst, sondern dass du der Herr dieser Welt bist. Dass sie dir zu keiner Sekunde aus dem Ruder laufen kann. Herr, und dass du versprochen hast, deine Gemeinde sicher durch diese Zeiten zu führen. Wir sind abhängig von dir, Herr, so wie Noah dich brauchte. So brauchen wir dich genauso in dieser Welt, die noch genauso von der Sünde gekennzeichnet ist, Herr. Aber danke, dass wir trotzdem deiner Nähe gewiss sein dürfen, dass wir hier einen Ort haben und dass wir dich, Herr Jesus, haben als unseren rettenden Altar und dass du uns Halt gibst für alle Tage, die kommen. Und so hilf, Herr, dass wir getrost und treu und dankbar dir folgen auf dem Weg, den du uns führst, bis wir einmal ganz nach Hause kommen in deine herrliche, ewige neue Welt, in der es dann keine Sünde mehr geben wird. Danke, dass du aber jetzt schon bei uns bist und dass du uns jetzt schon Geborgenheit schenkst durch dich, dem alle unsere Ehre gebührt und dem wir auch noch einmal sagen wollen, Herr, dass wir dich lieben und dass wir dir zur Verfügung stehen wollen mit unserem Leben und mit unserer ganzen Gemeinde. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.